Leistung und der Ertrag von so einer Definition. Es hat in dem Sinn mit dem ersten genannten praktischen Problem eines Hungerleiders überhaupt nichts zu tun. Das hat was zu tun mit einem Verhältnis, das hier die mächtigsten Staaten der Welt untereinander eingehen. Den Satz will ich unterstreichen, mit einem Verhältnis zwischen den Staaten selber, die sich hier in Hamburg jetzt treffen. Und das Verhältnis ist so geartet, dass sie streiten, um wer von unter uns kann welches Weltproblem, das zur Lösung ansteht, definieren. Weil mit der Definition eines solchen Weltproblems gleichzeitig dessen Zuständigkeit für die Lösung von Weltproblemen quasi anerkannt wird. Wenn alle sich dazu stellen, zu dem Merkel'schen Anspruch, Hunger ist ein Weltproblem und den müssen wir jetzt bei G20 verhandeln und da sollen sich mal alle beteiligen und gucken, dass es gelöst wird, dann ist der Witz, dass in die Definition dieses Weltproblems schon die Lösung von der Merkel mit eingebaut ist. Das ist ja vorhin ausgeführt worden. Lösung in dem Sinne, dass sie den Umgang, den sie mit Flüchtlingen auf der Welt betreibt, die aus den Gründen des Kriegs oder aus Gründen des Hungers und der Vertreibung in der Welt umhergehen, dass sie die Bewältigung des Flüchtlingsproblems wie in Deutschland betrieben, quasi zur Maßgabe für alle anderen Gipfelteilnehmer machen will. Da will ich jetzt erstmal nicht weiter einsteigen, weil das ist ja schon angedeutet und ausgeführt worden, was daran der Witz ist. Auch daran merkt man wieder, da sind richtige Gegensätze jetzt der politischen Konkurrenz unterwegs. Stichwort innereuropäische Regelung des Flüchtlingsproblems, wo sich Staaten einfach weigern zu sagen, wir nehmen hier keine Flüchtlinge auf aus unseren nationalen Interessen. Und wo richtig ein politischer Gegensatz, innereuropäischer Gegensatz da ist und dauernd versucht wird von Deutschland, den so zu regeln, wie Deutschland es für Europa nötig hält. Und die ganz, ganz große Kaliber ist dann sowieso Amerika. Also das war nur ein Plädoyer dafür, auch dieses Hunger ist ein Weltproblem, das ist überhaupt nicht eingängig, wenn man sich das mal durchüberlegt. Dazu zu sagen, ja, und jetzt löst es mal so oder so. So als hätte man da quasi, hätte man da eine inhaltliche Übereinstimmung mit dem, was die großen Politiker der Welt an Hunger als Problem definieren und dem, wo man sagt, ja, das finde ich eine Sauerei, dass so viele Leute hungern und nicht versorgt werden oder überhaupt quasi in den Hunger dauernd gestoßen werden, darüber so wie die Welt geschaffen ist. Da gibt es in dem Sinne keine sachliche Übereinstimmung. Und das Fatale ist eben an dieser Redeformel, Hunger ist ein Weltproblem, das dient immer kritischen Leuten als Anknüpfungspunkt. Und das ist die Falle.
Ich denke, das Wichtige ist einfach nur noch zusätzlich gesagt, dass man sich die geistige Unbefangenheit nimmt, sich das wirklich so zu überlegen, wie ist es für welchen Staat ein Problem. Dass man das erstmal komplett davon abtrennt, was man selber meint, was das Problem der Leute ist und wie man ihnen was Gutes tun könnte. Sondern dass man sich wirklich mal so vorlegt, wie sieht es welcher Staat? Und dann kommt raus, da ist nichts von Gemeinschaftsaufgabe. Da sagt Deutschland, wie erläutert, Es möchte sich dem Problem dieses Problems annehmen, und da sind lauter Funktionszuweisungen an die anderen Staaten drin enthalten. Da sagt ein anderer Staat, Ungarn meinetwegen, die Identität meines Volkes, die darf überhaupt nicht gefährdet werden, und baut einen großen Zaun drum. Und der Amerikaner sagt, das sind lauter Terroristen unterwegs, und das ist unser Problem mit der Flüchtlingsbewegung. Und wieder ein anderer Staat sagt was anderes. Also dass man sich das nicht gleich so vorlegt, was könnte wie für einen Flüchtling irgendwas bedeuten und ist mir sympathischer oder unsympathischer, sondern erstmal wirklich so vorlegt, was will da welcher Staat. Und dann kriegt man mit, dass sich mit Gemeinschaftsaufgabe gar nichts schiebt, sondern dass das eben genau dieses Ringen der Um-Einvernahme der anderen Staaten ist. Und das ist, ja, und darin, an jeder Frage eben, darin ist es gleichzeitig immer noch was anderes als die Frage selber. Darin ist es eben immer dieses Stück Prüfung, wie steht es überhaupt um unseren gemeinsamen Willen von Weltordnung. Und deswegen eben die Bedeutung dieser Formeln.
Wie steht es mit unserem gemeinsamen Willen zur Weltordnung? Da war doch jetzt im vorigen Beitrag Bemühen, das erstmal genau so zu fassen, und innerhalb, unter diesen G20, wie sich gegeneinander aufstellen. Also das war auch ein bisschen in dem Zitat von Merkel, wenn wir uns einigen, dann ist das von größerer Bedeutung für. Ne, so kann man das ja auch lesen, dass eben diese Gegensätze, wie diese G20, die EU gegeneinander auszutragen haben. Wie viel Respekt sie sich wechselseitig entgegenbringen, ihre Interessen gelten zu lassen, wenn sie ihre Interessen in den Vordergrund stellen. Dass es darum auf den Gipfel geht. Und dass in dieser Einigkeit, die konkurrierend hergestellt werden soll, dann natürlich, dass das einiges heißt für die gesamten.
Ja, man kann ja vielleicht an der Stelle da nochmal den kleinen Übergang noch machen. Ist eigentlich schon vorbereitet mit dem, was in den verschiedenen Beiträgen gesagt war. Die Art und Weise, wie der Trump sich da hinstellt, das ist mehr als nur eine Kündigung der Umgangsformen auf einem Gipfel. Also wenn der sich, da passt wirklich die Form zum Inhalt, wenn der so rüde auftritt, wie ich es vorhin erzählt habe. In der Freihandelsfrage gab es über das, was ich hier aufgeschrieben habe als Zitat, als dann noch weiter gedrungen wurde auf das Prinzip zum Freihandel, hat sich der amerikanische Finanzminister dazu herabgelassen zu sagen, ja gut, wenn ihr unbedingt ein Bekenntnis zum Freihandel haben wollt, könnt ihr es haben. Also wenn er uns nutzt, dann sind wir schon für Freihandel. Aber auch nur dann, gleich so gesagt. Beim Klima hat es ja schon vollzogen, hat er den Austritt aus dem Klimaabkommen bekannt gegeben. In der Flüchtlingsfrage hatten wir es eben, Terrorismus. Also an diesen drei großen Themen ist sehr explizit die Verweigerung, sowas als Gemeinschaftsaufgabe anzuerkennen. Und darüber hinaus, das meine ich, da ist, oder passt die Form zum Inhalt, oder geht es eigentlich über die über das, sage ich mal, Getue auf dem Gipfel hinaus, weil es geht eigentlich von amerikanischer Seite aus um was Substanzielleres. Wir haben ja das auch so bestimmt, dass wir gesagt haben, warum ist die Einvernehmlichkeit auf dem Gipfel so wichtig? Ja, weil diese Staaten sich in der Art und Weise ihrer Bereicherung gegenseitig so auf die Füße treten, sage ich mal lakonisch, dass sie die Grenzen ihres Einvernehmens dauernd ausloten und dauernd strapazieren. Jetzt tritt der gleich an und sagt, dass die USA überhaupt sich quasi als Hüter so einer gemeinsamen Wettbewerbsordnung, wie ich es vorhin versucht habe zu charakterisieren, dass die sich überhaupt als Hüter so solcher gemeinsamen Werte oder einer gemeinsamen Ordnung betätigt haben, das ist überhaupt der Fehler der USA. Dass sie nicht von vornherein in den internationalen Beziehungen auf nichts anderes achten als auf ihren Nutzen, das war ihr Fehler und das wird jetzt korrigiert. Das ist jetzt der neue Standpunkt, den Amerika gegenüber der Welt anmeldet und, wie ausgeführt, nicht zuletzt gegenüber dem deutschen Außenhandelsüberschuss. Und dieses Substanziellere, dieses Aufkündigen des Hütens einer gemeinsamen Ordnung, da sieht sich Deutschland sofort angefasst. Damit ist sofort, am Freihandel haben wir es ja schon diskutiert, da ist sofort ist quasi genau die Grundlage seiner Macht und Herrlichkeit angegriffen. Und das Einstehen für diese Ordnung, diese Einvernehmlichkeit herzustellen, das Einstehen für diese Ordnung ist was ganz anderes in dem Moment, wo sie von den USA gekündigt wird. Das erfordert von Deutschland einen ganz anderen Auftritt als bisher. Was das auf dem Gipfel heißt, wird man mitkriegen. Nach dem, was sich bisher andeutet, ist es das Bemühen, dann quasi gegen Trump möglichst die Einheit der restlichen maßgeblichen Staaten hinter sich zu versammeln, zu einem gemeinsamen Bekenntnis. Beim Klima hat das ja quasi schon nach dem G7-Gipfel und nach der Kündigung des Klimaschutzabkommens hat das ja schon mit dem entsprechenden Pathos angefangen, dass Merkel quasi dazu auffordert, jetzt muss wegen der Rettung unserer Mutter Erde, unserer gemeinsamen Lebensgrundlage, muss doch wirklich eine Gemeinschaftlichkeit her. Dass halt quasi mit dieser Anstrengung jetzt genau das stattfindet, den Rest der Staaten hinter sich zu versammeln. Aber das ist was anderes, diese Gemeinschaft herzustellen im üblichen Gipfel und diese Gemeinschaft herzustellen gegen den maßgeblichen Hüter dieser Weltwirtschaftsordnung, der die USA ja bisher waren.
Ja, und wie wohl sie das noch herstellen muss, ist es witzig. Also heute habe ich gelesen, da ist sie aufgetreten und hat gesagt, wir werden jetzt nicht den Fehler machen und Amerika isolieren. Das ist also so witzig, weil sie stellt sich hin, erstens mal als das Wir ist schon da, die anderen sind sowieso klar, dass wir ein Wir sind. Und sie sind die Subjekte, die mich isolieren. Ich meine, er tritt an und sagt, dass er auf das nicht mehr viel Wert legt und ihm klar macht, dass er auf dieses gemeinsam müssen die Beschlüsse sein. Das will er nicht mehr, sondern das geht um Amerikas Interessen. Und sie tritt an, erstens eben als das Wir ist im Prinzip sowieso schon klar. Und wir isolieren nicht, also wir sind die Subjekte dessen, was da jetzt sozusagen an Gemeinsamkeit zustande kommt oder nicht. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja, das ist das also, ja.
Das, ich meine, in dem Spruch, wir machen nicht den Fehler, Amerika zu isolieren. Das ist ein bisschen schwieriger, weil sie spricht auf der anderen Seite einseitig genau das an, was du sagst. Darüber handelt sie ja eigentlich. Diese Vorstellung jetzt unter unserer Führerschaft machen wir, weil die USA als Garanten der Weltordnung nicht mehr verlässlich sind, die Weltordnung selber. Darüber redet sie, aber wie redet sie jetzt darüber? Nämlich, dass sie das gar nicht können. Dass das ein Fehler wäre, das einfach so zu machen. Das ist das Problembewusstsein von der Frau. Dass diese Rolle als Weltführungsmacht Deutschland noch oder im Moment oder überhaupt, so wie es jetzt aufgestellt ist, nicht zu leisten in der Lage ist. Das ist deren Problem auf dem Gipfel. Wie das ausgeht, weiß ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, das ist das Doppelte in diesem, wir machen den Fehler nicht, Amerika zu isolieren.
Ja, man muss da eigentlich beide Seiten sehen. Ne? Also Merkel hat nach dem G7-Gipfel gab es diese Äußerung, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Ne? Das war diese aufsehenerregende Äußerung, die durch alle Medien ging und die quasi sofort richtig verstanden wurde als Deutschland muss jetzt quasi mit Europa für die Weltordnung einstehen, für die die USA nicht mehr einstehen. Und das muss man einfach sagen, das ist was anderes, für die Ordnung einzustehen, wenn man sich nicht mehr hinter den USA mitversammelt, sondern gegen die USA versammelt. Und da ist das, was du sagst, ist quasi drückt das Problembewusstsein dabei aus, dass das so gegen die USA schwer zu haben ist. Und das auch wiederum ein Fehler wäre, wenn Deutschland sich mit diesem Anspruch aufstellt.
Da merkt man, wie weit das vom Hunger weg ist. Ne? Mir ist noch eingefallen zum Hunger, die Merkel hat gestern, glaube ich, diesen C20-Gipfel empfangen. In Hamburg, das sind nicht die Governments, die G, sondern die Civil Society, also die nichts zu sagen haben. Brot für die Welt und sowas versammelt sich da. Und da hat sie sehr wohlwollend gesagt, dass sie für Vorschläge, wie diese Welt Probleme, vor allem die kümmern sich ja um Hunger und sowas hauptsächlich, zu lösen wäre, wie da die Vorschläge gehen. Und die Vorschläge gingen eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung und Ausgleich zwischen Arm und Reich und sowas. Und als Resümee hat sie gesagt, hauptsächlich wäre wichtig, dass dieser Dialog konstruktiv vorgeht und nicht mit Gewalt. Und dann, das ist eigentlich die Einordnung, die sie für diese Sorte Problembewusstsein auch in Bezug auf den Gipfel jetzt dann geleistet. Das Missverständnis, dass es bei Ihnen, bei dem, worum sich die Staaten kümmern, um sowas handelt, wie die Probleme der armen Welt zu lösen, das ist gern gesehen, aber bitteschön, Sie sollen sich raushalten praktisch. Sie sollen keinen Ärger machen. Sie sollen Petitionen überreichen und die werden dann abgeheftet.
Konstruktive Vorschläge.
Ja, das hieß ja, die Konstruktivität, die macht sich aber vor allem fest, die ist auf den Inhalt gar nicht eingegangen. Die macht sich fest an der Form, wie sich dieser Protest bescheiden lässt.
Also, irgendeiner, ich glaube, der Müller hat gesagt, man muss irgendwie überlegen, wie man die ganzen Leute in Arbeit bringt. Also, dass das Beschäftigung brauchen wird.
Könnt ihr vielleicht vielleicht sagen, wo es noch Klärungsbedarf gibt? Also nicht, um es jetzt zu beenden.
Ich wollte nochmal zu dem Beitrag von eben was sagen. Das ist ja eigentlich ein schönes Lehrstück über die Demokratie, was jetzt gerade angesprochen worden ist. Es ist nicht so, dass in der Demokratie Protest ausgeschlossen ist, dass Anträge, man möge doch den Hunger bekämpfen, welcher Art die auch immer sind, abgewiesen werden und gesagt wird, keine Chance, sondern es ist so, dass solcher Art von kritischen Anträgen untergeordnet werden unter ein Kriterium, an dem sie sich zu rechtfertigen haben, nämlich das der Gewalt. Ob sie ihren Protest mit Gewalt vortragen oder nicht, was soll sich daran eigentlich entscheiden, laut Merkel? Ja, eines sicher nicht, dass der Protest umgesetzt wird. Weil dann bräuchte es diese ganze Generalbedingung, aber Protest friedlich vortragen, überhaupt nicht. Dann bräuchte nämlich bloß der Staat oder die Verantwortlichen im Staat zu sagen, okay, wir kämpfen so ungefähr um dieselbe Sache, auch ich bin dafür, dass die Menschheit nicht hungern muss und ihr habt jetzt da gerade ein paar ganz gute Vorschläge, wir übernehmen sie. An so einem Kriterium, das man kennt, das man nicht nur jetzt in der Vorbereitung oder beim Ablauf dieses G20-Gipfels kennt, sondern von Veranstaltungen dieser Art und von allen möglichen Protesten, wo immer der vorgetragen wird. An solchen Generalmaßstab ist der Protest gerechtfertigt oder nicht, nur dann, wenn er sich friedlich vorträgt, merkt man eigentlich, dass die Rechtfertigung des Protests gar nicht in dem Inhalt dessen besteht, was er vorträgt, für was er eintritt, sondern die Abservierung von dem Inhalt darüber erfolgt, dass man sagt, er muss sich bewähren an der Gewaltfrage. Und wenn er das nicht tut, ist er sowieso von vornherein indiskutabel. Und wenn er es tut, sich friedlich vorzutragen, dann ist die Macht selbst, die Staatsmacht selbst, quasi der Übernehmer des Protests im Sinne von, ja, dafür kämpfen wir doch auch schon längst. Und das ist gleichbedeutend mit der Auskunft, das ist unsere Sache. Das geht euch nichts an. Wir haben die Macht, wir sind die gewählten Vertreter. Und man wird jetzt garantiert, das deutet sich ja schon an auf diesem G20-Gipfel, dass dieses große Scheidungskriterium der Gewaltfrage, das wird derart brutal um sich greifen und auch entsprechend praktisch behandelt werden, wie man sie auch von den bisherigen Gipfeln her kennt. Also ich will damit eigentlich eine mögliche Illusion beseitigen. Ein Protest, der sich entschließt, friedlich sich vorzutragen. Das ist eben die demokratische Form, des ihn abzuservieren. Und bei Gewalt ist es ja sowieso der Fall. Dann ist ja sowieso nur noch die Frage des Abräumens.